Sie hören SWR 2 aktuell. Ich bin Florian Rudolph. Die Uhr tickt. Die Unterhändler von EU und Großbritannien arbeiten am Text für die neue Brexit-Vereinbarung. Der Brüsseler Delegationschef Barnier bewertet den Verlauf der Gespräche als konstruktiv. Er sieht aber auch noch erhebliche Probleme, die es zu lösen gelte. Wobei die alles entscheidende Frage die ist, wie eine harte Grenze auf der irischen Insel vermieden wird. Das heißt, wo und wie gibt es Zoll- und Warenkontrollen? Morgen beginnt der EU-Gipfel. Den Staats- und Regierungschefs sollte dann etwas vorliegen, dem sie ihren Segen geben können. Barnier hat zunächst angekündigt, noch im Lauf des Nachmittags das Europaparlament und die Botschafter der restlichen 27 EU-Mitglieder zu informieren. Das ist nicht erfolgt, stattdessen hören wir, dass es Verzögerungen gibt. Unser Korrespondent Stefan Überbach beobachtet die Lage für uns. Herr Überbach, wonach sieht es denn aktuell aus?
Nach einem großen Durcheinander, ehrlich gesagt. Sie haben darauf hingewiesen, eigentlich sollte und wollte Michel Barnier, der Chefunterhändler auf europäischer Seite, schon so gegen Mittag die 27 Botschafter der Rest-EU, wenn man so möchte, informieren. Also der Europäischen Union minus Großbritannien. Als Termin war 14 Uhr genannt worden. Dann hieß es, wir müssen verschieben auf 17 Uhr. Auch das hat dann nicht gereicht. Aktuell soll das Treffen um 19 Uhr beginnen. Ob es dabei bleibt, das weiß im Moment noch keiner, denke ich. Wir haben ja schon wirklich alles Mögliche erlebt in diesem Brexit-Drama. Es heißt für alle Beteiligten und auch für uns abwarten.
Das heißt, der ambitionierte Zeitplan ist in Frage gestellt?
Ja, das denke ich, davon können wir ausgehen. Klar ist im Moment schon, dass das Zeitfenster für eine Verhandlungslösung immer kleiner wird. Und eigentlich bei Lichte betrachtet ist dieses Fenster schon zu, denn der EU-Gipfel geht ja morgen los. Und die Staats- und Regierungschefs, die werden nun wirklich kein Abkommen durchwinken, von dem sie nicht sicher sein können, dass es wirklich hundertprozentig wasserdicht ist. Dafür sind ja die Fragen, um die es geht, viel zu heikel. Und das bedeutet, es müssen sich die Experten in den jeweiligen Hauptstädten noch mal drüber beugen können. Es muss Übersetzungen geben in die 24 europäischen Amtssprachen. Das alles braucht Zeit. Immer gesetzt den Fall natürlich, dass es überhaupt einen Deal, dass es überhaupt ein Abkommen gibt, was wir im Moment ja auch noch nicht wissen.
Immerhin, um dem Ganzen was Gutes abzugewinnen, es dringt kaum was nach außen. Aber wie hat man das denn diesmal überhaupt geschafft?
Tja, das ist wirklich eine gute Frage, denn wir erleben ja gerade, dass es tatsächlich geht, dass Verhandlungen geheim bleiben können, dass die Leute dicht halten. Das wird hier in Brüssel grundsätzlich als Zeichen dafür gedeutet, dass es diesmal wohl wirklich ernst gemeint ist, dass es auch Fortschritte gibt, dass eine Einigung möglich ist und dass man eben deshalb dafür sorgt, dass keine Infos rausgestochen werden, weil ja sonst die Gefahr besteht, dass diese Fortschritte sofort wieder zerredet werden. Aber das ist schon bemerkenswert, das so wenig nach außen dringt, in der Tat.
Auch vom britischen Premier Johnson ist wenig zu hören. Spricht das vielleicht dafür, dass er es diesmal auch ernst meint und gewillt ist, seinem Parlament am Samstag eine Vereinbarung vorzulegen?
Es sieht im Moment jedenfalls danach aus. Boris Johnson sagt ja schon seit einiger Zeit, dass er unbedingt einen Deal will, dass er die EU mit einem Abkommen verlassen möchte. Und da will ihn die europäische Seite natürlich beim Wort nehmen. Aber es gibt natürlich auch einige, die sagen, wir trauen der Sache nicht. Wir wissen eben ja immer noch nicht, ob es Boris Johnson wirklich ernst meint, weil er dafür ja doch gleich einige rote Linien überschreiten müsste, die er bis vor kurzem noch als heilig bezeichnet hat, um es mal flapsig auszudrücken. Das bedeutet, es gibt hier in Brüssel die Sorge, dass es nur ein taktisches Manöver sein könnte, um dann nachher sagen zu können, ich habe doch alles versucht, aber die bei der EU, die wollten einfach zu viele Zugeständnisse haben. Aber im Moment überwiegen doch die eher zuversichtlichen Töne, würde ich sagen. Es ist von Fortschritten die Rede, von konstruktiven Gesprächen. Sie haben es gesagt, EU-Ratspräsident Tusk hat sich vorhin gemeldet und gesagt, die Grundlagen einer Vereinbarung wären fertig. Allerdings hat Tusk dann noch eines hinterhergeschoben und gesagt, es geht zwar alles in eine gute Richtung im Moment, aber beim Brexit und bei unseren britischen Partnern ist alles möglich.
Ja, zu dem, was Sie eben nochmal angesprochen haben, die Unberechenbarkeit. Wie sichert sich die EU für diesen nicht ganz unwahrscheinlichen Fall ab, dass Boris Johnson eine ganz andere Strategie verfolgt und vielleicht nach Neuwahlen gestärkt die Vereinbarung wieder torpediert?
Also das ist natürlich im Moment wirklich reine Spekulation. Es müsste dazu dann erstmal in Großbritannien Neuwahlen geben. Es müsste dann Boris Johnson diese Wahlen auch erstmal gewinnen. Und zuallererst müsste natürlich ein Abkommen da sein. Nehmen wir mal an, alles käme so, dann sind Verträge bindend zunächst mal. Und welches Interesse sollte Boris Johnson daran haben, dann doch noch künstlich einen Chaos-Brexit herbeizuführen, der den Briten sehr viel mehr schaden wird als der Europäischen Union? Also das ist sicher ein interessantes Gedankenspiel, aber da lege ich mich mal fest, das wird so nicht eintreten.
EU-Korrespondent Stefan Überbach. Der EU-Chefunterhändler Barnier will, Stand jetzt um 19 Uhr, über den Fortschritt bei den Brexit-Verhandlungen informieren. SWR 2 aktuell um 18.11 Uhr. Dieser Hang zu schnellen Meinungsänderungen dürfte US-Vizepräsident Pence von zu Hause bekannt vorkommen. Er und Außenminister Pompeo sind in Ankara. Ihr Auftrag vermitteln im Konflikt zwischen türkischer Armee und Kurdenmiliz mit dem Ziel, eine Waffenruhe auszuhandeln. Zunächst hieß es, Erdogan würde sie nicht empfangen. Jetzt hat der türkische Präsident die Sache offenbar noch mal sacken lassen. Unser Türkei-Korrespondent Christian Buttgereit berichtet.
Erdogan sagte dem US-Fernsehsender Sky News, die amerikanischen Gäste würden ihre jeweiligen türkischen Amtskollegen treffen. Er selbst würde sich an den Gesprächen nur beteiligen, wenn Präsident Trump käme. Wenige Minuten später sendete CNN Türk ein Interview, in dem Erdogan erklärte, er würde sich mit Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo treffen, nicht aber mit den anderen Delegationsmitgliedern. Bei dem Besuch der Amerikaner soll es um den türkischen Einmarsch in Nordsyrien gehen. US-Präsident Trump hatte die Türkei zu einer Waffenruhe aufgefordert. Erdogan lehnte das ab. Die türkischen Truppen müssten erst ihr Ziel erreichen und das sei die Einrichtung einer Schutzzone entlang der türkisch-syrischen Grenze, so Erdogan. US-Vizepräsident Pence wird heute Abend in Ankara erwartet, gemeinsam mit Außenminister Pompeo, Trumps nationalem Sicherheitsberater O'Brien und dem US-Sonderbeauftragten der Anti-IS-Koalition Jeffrey. In den nächsten Tagen will sich Erdogan auch mit dem russischen Präsidenten Putin treffen.
Ja, wir warten noch auf einen ganz frischen Beitrag zur Aktuellen Stunde im Bundestag. Wir ziehen aber jetzt das nächste Thema erstmal vor. Ärzte ohne Grenzen, das Deutsche Rote Kreuz und Greenpeace warnen in einem gemeinsamen Aufruf vor der Verschärfung humanitärer Krisen durch den Klimawandel. Menschen in Weltregionen, die ohnehin schon von Armut, Hunger und einem Mangel an medizinischer Versorgung betroffen sind, litten besonders, obwohl sie selbst am wenigsten für den Ausstoß an klimaschädlichem CO2 können. Deshalb sei es Aufgabe der Hauptverursacher, der großen Industriestaaten wie Deutschland, Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu ergreifen und arme Länder im Kampf gegen die Folgen zu unterstützen. Heute haben die Ärzte und Helfer in Berlin über die unheilvolle Entwicklung informiert. Unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt berichtet.
Der Klimawandel verschärft humanitäre Krisen. Das spüren Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und das Rote Kreuz jedes Jahr stärker. Deshalb geht es bei ihrer Jahrestagung in Berlin ab morgen auch um Früherkennung. Wie in der Medizin gilt beim Klimawandel, Vorbeugen ist besser als Heilen. Alexandra Rüth vom Deutschen Roten Kreuz erklärt, warum vorbeugende Hilfe heute wichtig ist.
Also ein ganz klares Beispiel haben wir in Bangladesch, bevor eine Flut kam. Wir haben 50 Euro Cash an Familien ausgegeben. Damit konnten wir vermeiden, dass Leute ihr Vieh verkaufen mussten, hohe Kredite aufnehmen mussten für eine Evakuierung. Die Rechnung ist so, dass normalerweise die humanitäre Hilfe nach der Flut kostet um die 700 bis 1000 Euro pro Familie, wohingegen diese Bargeldauszahlung wirklich nur 50 Euro im Vorhinein kostet, also ein kleiner Beitrag von uns, der eine sehr, sehr hohe Wirkung hat.
Günter Jonitz von der Ärztekammer Berlin weist darauf hin, dass nicht nur arme und weit entfernte Länder betroffen sind. Humanitäre und medizinische Folgen des Klimawandels treffen auch deutsche Patienten mit Hitzestress im Sommer, mit Problemen für Kliniken ohne Klimaanlagen und mit Infektionskrankheiten, die bislang nur in den Tropen vorkamen.
Ich rechne es nicht damit, dass wir in ein oder zwei Jahren die ganz großen Epidemien haben werden, dass wir also durch Malaria flächendeckend überzogen werden. Aber es wird klein anfangen, es wird zunehmen und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und deswegen müssen wir uns in jeder Hinsicht darauf vorbereiten.
Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung kam bei dieser Gelegenheit von Greenpeace. Ihr Geschäftsführer Martin Kaiser warf der Regierung Merkel zögerliches Handeln vor. Maßnahmen gegen die Erderwärmung müssen entschlossener und tiefgreifender sein als bisher.
So wie in diesem Jahr haben wir es noch nie erlebt, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir wollen eine konsequente Klimaschutzpolitik von dieser Regierung haben. Und ich glaube, das wird weiter Druck entfalten. Und mit den Extremwetterereignissen, die jetzt auch schon in Deutschland ankommen, mit dem Dürresommer im letzten Jahr, mit den trockenen Böden auch in diesem Jahr, dass der Druck aus der Gesellschaft zunehmen wird in den nächsten Jahren und wir dann eine Politik brauchen und vor allem mutige Politikerinnen und Politiker, die konsequent das Pariser Klimaziel einhalten wollen.
Also die Erderwärmung aufhalten, solange das noch geht. Die Klimakrise ist auch eine humanitäre Krise, so die Botschaft von Greenpeace gemeinsam mit den medizinischen Hilfsorganisationen. Die Politik solle sich darauf einstellen, und zwar auch bei der Berechnung und Bereitstellung von Hilfsgeldern.
So, und wir kehren jetzt nochmal zurück zum türkischen Präsidenten, denn der hat gegen den Bundesaußenminister Maas gekeilt. Nach der Einschränkung deutscher Waffenverkäufe an die Türkei ließ Erdogan seine Wut im Regierungsflieger vor türkischen Medienvertretern raus. Maas sei ein Neuling und Dilettant, der nichts von Politik verstehe und die deutsche Exportbeschränkung bei Rüstungsgeschäften sei bedeutungslos. SPD-Fraktionschef Mützenich bezeichnete die Erdogan-Tirade als üble Beschimpfung, die das ohnehin angespannte Verhältnis beider Länder weiter vergifte. Außenminister Maas wird die Beleidigung Erdogans verkraften, denn er ist bekannt dafür, sich im Ton zu vergreifen. Klar war der Ton heute dagegen im Bundestag. Auf Antrag der Linken haben die Abgeordneten über die türkische Militäroffensive in Nordsyrien debattiert. Der Bericht von Barbara Kostolnik.
In der Verurteilung der türkischen Militäroffensive sind sich Regierung und Opposition weitgehend einig. Welche Konsequenzen aber daraus zu ziehen sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Was machen Sie?
Schleuderte die linken Abgeordnete Sevinda Dilem der Bundesregierung entgegen. Es war mehr Anklage als Frage, denn die Linke ist überzeugt, dass die Bundesregierung mehr machen sollte, als nur beispielsweise die künftigen Waffenexporte in die Türkei auf Eis zu legen.
Ich finde, das ist nichts weiter als reine Schaufensterpolitik.
Zumal nach Ansicht der Linkspartei die Bundesregierung ein umfassendes EU-Waffenembargo angeblich aktiv verhindert habe. Auch die anderen Oppositionsparteien finden klare Worte. Erdogan stürze die gesamte Region ins Chaos, erklärte der FDP-Politiker Bijan Jirsaray. Der türkische Präsident werde sich von den bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung nicht beeindrucken lassen.
Daher fordern wir ein sofortiges Einfrieren der deutschen Hermes-Bürgschaften, auch personenbezogene Sanktionen gegen verantwortliche türkische Politiker sollten wir nicht ausschließen. Wir wollen, meine Damen und Herren, nicht das türkische Volk bestrafen. Wir wollen, dass die verantwortlichen türkischen Politiker zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen werden.
Staatssekretär Nils Annen von der SPD, der Bundesaußenminister Heiko Maas bei der Debatte vertrat, erklärte zwar, die Bundesregierung behalte sich weitere Maßnahmen vor, welche das allerdings sein sollten, sagte er nicht. Ansonsten verurteilte Annen die türkischen Angriffe aufs Schärfste und brachte seine Sorgen und sein Entsetzen zum Ausdruck, sollten tatsächlich Menschenrechtsverletzungen passieren.
Wir sind entsetzt über Berichte von Milizen, die von türkischen Kräften unterstützt werden, die in den vergangenen Tagen Verbrechen begangen haben.
In der Debatte wurde klar, der Bundesregierung sind in gewisser Weise die Hände gebunden. Darauf wies Agnieszka Brugger von den Grünen hin.
Die Bundesregierung hat sich mit dem EU-Türkei-Flüchtlingsdeal gefährlich erpressbar gemacht. Ihr zweijähriges Schweigen, ihre verzagten Reaktionen heute, das ist die falsche Botschaft an Präsident Erdogan und das muss sich endlich ändern.
Und der türkische Präsident weiß das ganz genau, wenn er etwa den deutschen Außenminister als politischen Dilettanten verspottet, was der Koalitionspartner von der Union mit Schärfe zurückweist.
Wenn Herr Erdogan meint, in seiner Region in diesem Stil miteinander reden zu müssen, dann ist das seine Sache. Das ist nicht eine Sache, die wir uns gefallen lassen. Das ist nicht Europa.
Hier zeigte sich der Kern des Problems. Europa hat der Türkei lange die kalte Schulter bei den EU-Beitrittsverhandlungen gezeigt, braucht aber andererseits das Land als geostrategisch wichtigen NATO-Bündnispartner, kann also Erdogan nicht einfach so verprellen.
Heute vor 2 Jahren starb Daphne Caruana Galizia. Sie fiel einem Mordanschlag zum Opfer. Das Auto der maltesischen Journalistin wurde von einer Bombe zerrissen. Sie selbst galt als regierungskritisch und hatte unter anderem über Korruption in der Regierung und bei deren Geschäftspartnern recherchiert. 3 Männer mit Verbindungen zur maltesischen Mafia gelten als Verdächtige. Aber wer ihre Auftraggeber waren, das ist bis heute unbekannt. Tatsächlich hat auch die Justiz des Landes bislang wenig unternommen, um diese Hintergründe zu beleuchten. Seit knapp 4 Wochen klärt ein Untersuchungsausschuss, ob der Mord hätte verhindert werden können. Und auch das geschieht nur auf Druck des Europarates, der Malta im Juni eine Frist von 3 Monaten gesetzt hat. Der Inselstaat belegt Platz 77 auf der aktuellen Liste der Pressefreiheit und ist seit dem Mord an Galizia um 32 Plätze zurückgefallen. Reporter ohne Grenzen hat Malta zum Jahrestag Versagen vorgeworfen und darüber spreche ich mit Juliane Mattei. Sie ist die zuständige Länderreferentin der Organisation. Frau Mattei, von skandalösen Verfehlungen ist die Rede in dem Bericht von Reporter ohne Grenzen, der zum Jahrestag vorgestellt worden ist. Was werfen Sie und Regierung und Behörden in Malta im Einzelnen vor?
Ja, wir werfen der Regierung von Malta vor allem vor, dass sie in den letzten 2 Jahren keinerlei Interesse daran gezeigt hat, diesen Mord wirklich aufzuklären. Wie Sie schon gesagt haben, 3 Männer sind schon wenige Wochen nach dem Mord festgenommen worden, sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Aber diese 3 Männer sollen das Attentat nur ausgeführt haben. Und wer die Hinterleute sind hinter diesem Attentat, ist lang weiter völlig ungeklärt.
Was vermuten Sie denn, warum da blockiert wird?
Naja, es liegt natürlich nahe, dass mit der journalistischen Tätigkeit von Daphne Caruana Galizia zu tun hat. Sie hat seit 30 Jahren vor ihrem Tod immer wieder über Korruption, über Vetternwirtschaft in Malta berichtet, die sich bis in die höchsten Regierungskreise gezogen hat. Man hat auch in den letzten 2 Jahren immer wieder Indizien gesehen, dass es politische Einflussnahme in den Ermittlungen gab, die dann aber jeweils nicht so richtig nachgewiesen werden konnten, die natürlich auch schwer nachzuweisen sind, weil es keine unabhängige Instanz in Malta gibt, die da ermitteln würde.
Dazu muss man auch wissen, Galizia war wegen ihrer Arbeit sozusagen Staatsfeind Nummer 1 und selbst 2 Jahre nach ihrer Ermordung sind noch Verleumdungsklagen gegen die Bloggerin anhängig. Wie wird das seitens der maltesischen Justiz denn überhaupt gerechtfertigt?
Das sind Verleumdungsklagen, die unter anderem weiter von Premier Joseph Muscat selbst und einem Minister laufen, sowohl gegen Daphne Caruana Galizia posthum als auch gegen ihren Sohn Matthew, der auch investigativer Journalist ist. Und das maltesische Gesetz ermöglicht es, solche Klagen auch posthum weiterlaufen zu lassen, dann gegen die Hinterbliebenen eines Journalisten, einer Journalistin. Und das kritisieren wir natürlich auch scharf, dass so eine posthume Verfolgung überhaupt möglich ist.
Im Klartext, die Familie der Ermordeten wird weiter angefeindet. Wie gehen die denn damit um?
Ja, es sind nicht nur die Klagen, es ist auch eine ständige Anfeindung auf allen Ebenen. Also sie werden von Regierungsvertretern angegriffen, sämtliche Familienmitglieder, selbst die Nichte zum Beispiel, die noch zur Schule geht, wird in der Schule angegriffen. Eine andere Nichte muss sich an der Universität dafür verteidigen, dass sie mit Daphne Caruana Galizia verwandt ist. Sie gehen damit sehr offensiv um, also gerade ihre Söhne setzen sich seit 2 Jahren kontinuierlich dafür ein, dass der Fall aufgeklärt wird. Sie sprechen immer wieder auf öffentlichen Veranstaltungen in Malta, aber auch in der ganzen Welt, arbeiten auch mit uns sehr eng zusammen. Ja, und sie wollen auch nicht aufgeben, bis dieser Fall lückenlos aufgeklärt ist.
Sagt Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen zum 2. Jahrestag des Mordes an der maltesischen Journalistin Galizia. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In Barcelona und anderen katalanischen Staaten gehen die Demonstrationen für die Unabhängigkeit von Spanien weiter. Und sie werden gewalttätiger. Die Regierung in Madrid, die sich zunächst zurückgehalten hatte, verurteilte Übergriffe und kündigte jetzt an, härter durchzugreifen. Auslöser dieser neuen Proteste waren die harten Urteile gegen katalanische Separatistenführer vor 2 Tagen. Bilanz bis gestern Abend: 29 Festnahmen, mehr als 120 verletzte Polizisten und Demonstranten. Und auch heute gehen die Proteste weiter. Unser Korrespondent Oliver Neuroth berichtet.
Nicht nur in Barcelona, auch in anderen katalanischen Städten brannten Straßenbarrikaden und Müllcontainer. In Lleida eine Filiale der Modekette Zara. Einer der Demonstranten sagte im spanischen Fernsehen: Seit 7 Jahren läuft jetzt dieser Unabhängigkeitsprozess. Wir haben es satt. Spanien reagiert nur mit Repression. Wir wollen diesem Staat die Stirn bieten. Spaniens Regierung verurteilte die Gewalt. Wir haben es nicht mit einer friedlichen Bürgerbewegung zu tun, heißt es in einer Mitteilung, sondern, so wörtlich, mit einer Bewegung, in der eine Minderheit auch auf Gewalt setze, um das Zusammenleben in Katalonien zu stören. Die Regierung werde darauf angemessen reagieren. Regierungssprecherin Isabel Celá. Wir haben nichts gegen einen friedlichen Protest. Natürlich gilt die Versammlungsfreiheit, das Recht zu demonstrieren, aber nicht das Recht, Kommunikationswege zu stören und Gewaltakte auszuüben, wie wir sie nun sehen. Wir erwarten, dass Herr Torra so etwas verurteilt. Quim Torra, der Regionalpräsident Kataloniens, hat sich bisher nicht direkt zu der Gewalt bei den Protesten geäußert. Auf einer Pressekonferenz gestern verwies er lediglich darauf, dass die Demonstrationen eine Reaktion auf die harten Urteile gegen die katalanischen Separatistenführer seien. Das oberste Gericht Spaniens hatte 9 von ihnen zu Gefängnisstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt, wegen der Planung und Durchführung des Unabhängigkeitsreferendums 2017, das die spanische Justiz verboten hatte. Gabriel Rufián, Sprecher der größten katalanischen Unabhängigkeitspartei ERC im spanischen Parlament, sagte heute Morgen im Radio:
Aquellos que se quedan después de las manifestaciones a regalar imágenes de violencia no nos representan. Repito, no nos representan.
Wer von den Demonstranten für solche Gewaltszenen sorge, repräsentiere nicht die Unabhängigkeitsbewegung. Die Köpfe der Bewegung betonen seit Jahren, friedlich für ihr Ziel zu kämpfen, für ein Referendum, das der spanische Staat erlaubt. Friedlich ist heute auch der Sternmarsch angelaufen. Eine Großdemonstration der Unabhängigkeitsbefürworter aus 5 katalanischen Städten. Tarragona, Tàrrega, Berga, Vic und Girona. Mehrere tausend Menschen machen sich zu Fuß auf den Weg nach Barcelona. Dort wollen sie am Freitagnachmittag ankommen. Am Freitag soll der Protest auch seinen Höhepunkt erreichen, nach dem Willen der Separatisten. Sie wollen das öffentliche Leben in Barcelona mit einem Generalstreik lahmlegen. Doch auch der gewaltsame Protest könnte weitergehen. Für heute Abend wird zu einer weiteren Kundgebung in Barcelona aufgerufen gegen, so wörtlich, die Polizeigewalt der vergangenen Tage. Von wem tatsächlich die Gewalt ausging, dazu gehen die Meinungen auseinander.
Das Bienenvolksbegehren in Baden-Württemberg liegt fürs Erste auf Eis. Die Initiatoren haben angekündigt, vorerst keine weiteren Stimmen zu sammeln. Stattdessen wolle man das Angebot der Landesregierung zum Dialog annehmen. Die Naturschützer reagieren damit auf das Papier von Umweltminister Untersteller zum Artenschutz. Es greift Forderungen auf, schwächt aber vor allem die bei Landwirten umstrittenen Passagen zum Pestizideinsatz ab. Heute hat sich der baden-württembergische Landtag mit dem Anliegen befasst. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
So aktuell sind Landtagsdebatten selten. Aus erster Hand haben die Abgeordneten vom grünen Umweltminister Franz Untersteller erfahren, was die Landesregierung nur wenige Stunden zuvor ausgehandelt und den Initiatoren des Bienenvolksbegehrens vorgestellt hatte.
Der umstrittenste Punkt des Volksbegehrens war, wie wir alle wissen, das umfassende Verbot von Pflanzenschutzmitteln in allen Schutzgebieten. Und dieses Verbot von Pflanzenschutzmitteln soll nicht dazu führen, dass Betriebe da in wirtschaftliche Not geraten. Dafür haben wir einfache Ausnahmen vorgesehen.
Das neue Konzept sieht ein generelles Pestizidverbot nur noch in reinen Naturschutzgebieten vor. In Landschaftsschutzgebieten dagegen soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiterhin erlaubt sein. Fast ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche liegt in solchen Landschaftsschutzgebieten und der Gesetzentwurf des Volksbegehrens hätte zahlreiche Betriebe in ihrer Existenz bedroht, warnt CDU-Agrarminister Peter Haug.
Die Terrassenlagen im Weinbau bei Mundelsheim am Käsberg, in Roswag, die Kaiserstuhllagen etc., die hätte es alle nicht mehr gegeben. Das Obst vom Bodensee hätte es nicht mehr gegeben als Produkt. Wir gängeln nicht. Aber wir sagen schon, wo es hingehen soll. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Geplant ist, dass der Einsatz von Pestiziden bis in 10 Jahren um die Hälfte reduziert wird. So etwas gibt es nach Angaben von Umweltminister Untersteller sonst nirgendwo.
Kein Land in Deutschland plant auch nur annähernd ein solch umfassendes Maßnahmenpaket.
Die Fraktionen von Grünen und CDU unterstützen das neue Konzept. Die Opposition bleibt bei ihrer Kritik. SPD-Fraktionschef Andreas Storch sieht die jüngste Entwicklung aber als klaren Erfolg für die Initiatoren des Volksbegehrens.
Die grün-schwarze Landesregierung bewegt sich endlich in Sachen Artenschutz und zwar erheblich weiter, als sie noch vor kurzem bereit gewesen wäre. Das Volksbegehren war Notwehr gegen die Tatenlosigkeit von Grün-Schwarz.
Aufmerksame Beobachter der Debatte waren auch Vertreter der Naturschutzverbände, die das Bienenvolksbegehren auf den Weg gebracht haben. Sie wollen jetzt 2 Monate lang nicht für die Unterschriftensammlung werben. Wenn bis Mitte Dezember bestimmte Bedingungen erfüllt werden, so der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enzle.
Weil da fehlen noch an ganz vielen Stellen Konkretisierungen, die wirklich klar machen, was bedeutet es denn jetzt wirklich. Zum Beispiel steht im Eckpunktepapier, man möchte die Pestizide um 40-50% landesweit reduzieren. Also da muss man sich genau überlegen, wie soll das umgesetzt werden.
Der Landesbauernverband begrüßt die neue Entwicklung und zeigt sich ebenso gesprächsbereit wie die Winzer in Baden-Württemberg.
Der Bericht von Knut Bauer.